HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Härte gegen Hass und Häme. Das Phänomen Hate Speech.
Lass uns doch einfach mal drüber reden. Das kann durchaus helfen, nicht nur wenn zwei Staaten kurz davor sind, gegeneinander Krieg zu führen, sondern auch im ganz normalen Alltag. Unsere Demokratie lebt nun mal davon, dass man komplett unterschiedlicher Meinung sein kann und dann trotzdem auf ein Kaltgetränk zusammensitzt. Im Internet allerdings läuft das häufig ganz anders. Da ist die Distanz größer, da fallen alle Hemmungen, es wird geschimpft, beleidigt und gehetzt. Dafür gibt es auch einen Begriff aus dem Englischen, Hate Speech. Dieser Hass war dem Regierungspräsidenten von Kassel entgegengeschlagen, Walter Lübcke, und er war da nicht alleine. Viele Menschen werden verbal angegriffen, sobald sie im Internet oder in den sozialen Medien ihre Meinung sagen. Und viele sind dann ratlos, was sie machen sollen. Ariane Focke aus der HR Info Politikredaktion erklärt, wie eigentlich die Rechtslage in so einem Fall aussieht.
Es ist möglich, sich gegen Hate Speech im Netz zu wehren. Aber in vielen Fällen ist der Weg aufwendig. Zunächst einmal besteht die Möglichkeit, rechtswidrige Inhalte bei den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co. selbst zu melden. Wird der Inhalt 24 Stunden nach Meldungseingang nicht gelöscht oder gesperrt, besteht seit Januar 2018 die Möglichkeit, das dem Bundesamt für Justiz zu melden. Reagieren die sozialen Netzwerke dann immer noch nicht, drohen ihnen Bußgelder. Möglich macht das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG.
Mit diesem Gesetz beenden wir in dieser Beziehung das verbale Faustrecht im Netz und schützen die Meinungsfreiheit aller,
sagt der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas. Die Bundesregierung hatte mit jährlich etwa 25.000 Beschwerden gerechnet. Doch eine Nachfrage von HR Info beim Bundesamt für Justiz ergab jetzt, seit Inkrafttreten des Gesetzes sind bis heute beim Bundesamt für Justiz gerade einmal knapp über 1.000 solcher Beschwerden eingegangen. Bußgelder gegen soziale Netzwerke wurden noch keine verhängt. Wie oft es nach solchen Beschwerden zu Strafverfolgungen kommt, ist dem Bundesamt für Justiz nicht bekannt.
Für ein Vorgehen gegen den Beitragersteller ist das Bundesamt für Justiz nicht zuständig. Das Bundesamt für Justiz übermittelt rechtswidrige Inhalte jedoch an die zuständige Strafverfolgungsbehörde. Wie oft es in diesen Fällen zur Strafverfolgung kommt, ist hier nicht bekannt.
Was natürlich jeder Userin und jedem User möglich ist, selbst Anzeige zu erstatten. So wie es ZDF-Moderatorin Dunja Hayali schon erfolgreich getan hat, lange vor dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Jahr 2016. Das Landgericht Hamburg untersagte einem Facebook-Nutzer beleidigende Äußerungen gegen die Moderatorin. Ihrem Ärger über diesen Hass im Netz machte Hayali damals bei der Preisverleihung zur Goldenen Kamera Luft.
Bedrohung, Beschimpfung, Beleidigung, Vergewaltigungswünsche. Keiner hört keinem mehr zu. Worte werden einem im Mund verdreht, aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn man nicht die Meinung des Gegenübers widerspiegelt, dann ist man ein Idiot, eine Schlampe, ein Lügner oder total ferngesteuert.
Hasskommentare zur Anzeige zu bringen ist aufwendig. Denn zunächst einmal muss man auch wissen, wer gepostet und kommentiert hat. Häufig sind Userinnen und User aber nicht mit ihrem Klarnamen im Netz unterwegs. Das macht es umso schwieriger, denjenigen zu erwischen, der Hass im Netz verbreitet. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Initiative Verfolgen statt nur löschen. Hier arbeitet die Staatsanwaltschaft Köln direkt mit Medienunternehmen wie dem WDR oder RTL zusammen. Sehen die Redaktionen ein Hassposting, können sie es direkt bei Staatsanwalt Christoph Hebecker melden. Aus insgesamt 300 Strafanzeigen habe man in etwa der Hälfte der Fälle Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Wir gehen davon aus, dass sowas eben auch bestraft gehört und dass es eben auch eine gewisse Abschreckungswirkung, eine gewisse Lernwirkung bei den Beschuldigten haben kann.
Erst wenn allen Userinnen und Usern klar wird, auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum, dann werden hoffentlich auch die Hater im digitalen Nirvana verschwinden.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Härte gegen Hass und Häme, das Phänomen Hate Speech.
Auch den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben viele Menschen im Internet mit Hass und Häme verfolgt. Den Hass bekam er in vielen Kommentaren zu lesen, seitdem er sich im Jahre 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt hatte. Und mit Häme reagierten viele Nutzer, als Lübcke Anfang dieses Monats ermordet wurde. Seitdem wird mehr denn je darüber diskutiert, wie man den Hassreden, der Hate Speech im Internet beikommen oder besser noch, wie man verhindern kann, dass sich überhaupt so viel Hass im Netz breit macht. Auslöser für den Hass auf Walter Lübcke war sein Auftritt bei einer Informationsveranstaltung im Jahre 2015. Da ging es um eine neue Flüchtlingsunterkunft und es kam dabei zu einer Auseinandersetzung zwischen Lübcke und einigen Zwischenrufern. Ein Video von diesem Auftritt wurde dann ins Netz gestellt. Darüber habe ich mit Sascha Dickel gesprochen. Er ist Juniorprofessor für Mediensoziologie an der Universität Mainz und ich habe ihn gefragt, wie entsteht denn aus einem solchen Video eine Hetzjagd im Netz?
Ja, was wir heute natürlich sehen können, ist, dass sich solche Dinge wie dieses Video einfach ungebremst verbreiten können. Also heute sind die Mittel und Wege, wie bestimmte Informationen eben auch solche Videos dann ihre Zuschauer finden, natürlich explodiert. Wir haben Plattformen wie YouTube und vergleichbare Anbieter, wo es äußerst leicht ist, Videos hochzuladen und diese dann einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen.
Das heißt also, es sind im Wesentlichen die Möglichkeiten des Internets, die dazu beitragen, dass sich mehr Hass entlädt gegen Politiker, denn die sind ja immer schon mit Drohungen konfrontiert worden, auch vor dem Internet schon.
Absolut. Also ich würde nicht sagen, dass wir es mit komplett neuen Phänomenen zu tun haben. Aber natürlich waren die Möglichkeiten, Hass zu äußern und dafür ein Publikum zu finden, in der alten Medienwelt höchst begrenzt. Also selbst wenn Sie etwa Ihren Unmut etwa in einem Leserbrief an eine Tageszeitung kundtun wollten, war es doch die redaktionelle Entscheidung dieses Massenmediums, diese Unmutsäußerung zu drucken oder nicht. Heutzutage haben wir es mit einem Kontrollverlust über die Information zu tun und das bedeutet, dass es heutzutage viel leichter ist, für Einzelne eine Information zu verbreiten und dafür ein Publikum zu finden, weil wir eben andere Informationsinfrastrukturen haben.
Lässt sich denn diesen Entwicklungen, diesen Hassbotschaften im Netz in den sozialen Medien entgegentreten, ohne gleich die, wie Sie gesagt haben, ganze Infrastruktur, die da entstanden ist, in Frage zu stellen?
Ich bin höchst skeptisch. Momentan sieht es so aus, als hätte niemand einen Königsweg zu diesem Problem gefunden. Man kann natürlich versuchen, etwa die Betreiber dieser Infrastrukturen zu regulieren, also etwa YouTube oder Facebook dazu nötigen, einfach den Informationsfluss zu überwachen. Aber das hat auch seine Schattenseiten. Erstens brauchen wir dann Leute, die Tag ein, Tag aus sich mit diversen Hässlichkeiten befassen müssen, um quasi Informationen auszusortieren. Auf der anderen Seite geben wir natürlich den Plattformen auch damit die Macht über den Diskurs. Sprich, wir sagen, ihr müsst nun entscheiden, welche Aussagen eigentlich legitim sind und welche nicht. Also wir delegieren eigentlich die Aufgabe einer Demokratie an private Betreiber.
Eine andere Möglichkeit wäre ja, und die wird ja durchaus auch diskutiert, das Recht der freien Meinungsäußerung an der einen oder anderen Stelle einzuschränken, um solche Hassbotschaften im Internet einzudämmen. Stehen wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo wir entscheiden müssen, geben wir dieses Grundrecht auf der freien Meinungsäußerung oder durchlöchern wir es zumindest oder müssen wir, dann, wenn wir das nicht tun wollen, einfach hinnehmen, was sich da im Netz ereignet?
Ja, ich glaube, hier werden Sachverhalte oft vermischt, die miteinander erstmal gar nicht so viel zu tun haben, weil die extremen Äußerungen, die wir haben, Beleidigung, Drohung bis hin zur Androhung von körperlicher Gewalt, das sind Formen von Hate Speech, die durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gar nicht gedeckt sind. Das heißt, wir müssen dieses Recht auf freie Meinungsäußerung gar nicht einschränken, sondern vielmehr kriminelle Äußerungen, die auch schon jetzt gar nicht mehr durch das Recht gedeckt sind, natürlich konsequent verfolgen. Also ich würde sehr stark auf den Abstand nehmen, etwa einen Aufruf zum Mord oder das Nahelegen eines solchen, einen Ausdruck einer freien Meinung zu begreifen.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Härte gegen Hass und Häme. Das Phänomen Hate Speech.
Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke hat in den letzten Jahren seines Lebens sehr viel Hass erfahren und nach seiner Ermordung kam auch noch Häme dazu. Beides vor allem aus den Reihen von Rechtsextremisten. Auch Stefan E., der Mann, der im Verdacht steht, Lübcke getötet zu haben und diese Tat gestern auch gestanden hat, auch er ist der Polizei als Rechtsextremist bekannt. Sind Hassbotschaften gegen Politiker im Internet und Gewaltverbrechen gegen Politiker zwei Seiten derselben Medaille? Darüber wird nun diskutiert, gerade auch in der Bundeshauptstadt Berlin. Und diskutiert wird auch über geeignete politische Strategien gegen den Hass im Netz. Unser Hauptstadtkorrespondent Horst Kleuser verfolgt diese Diskussion und sein Bericht darüber beginnt mit einigen Sätzen, die Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gestern gesagt hat.
Neben dem rechtsextremistischen Gewaltpotenzial gehören zu den beklemmenden Erfahrungen der letzten Tage die Abgründe an Häme und Hass inmitten unserer Gesellschaft gegenüber denen, die in unserem Land Verantwortung übernehmen, vielfach ehrenamtlich. Menschenfeindliche Hetze war in der Vergangenheit und sie ist auch heute der Nährboden für Gewalt bis hin zum Mord.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zeigte sich am Mittwoch beinahe emotional empört. Gibt es eine direkte Linie von Hassbotschaften im Internet zur Anwendung von Gewalt gegen politische Gegner? Am Tag, an dem das Geständnis von Stefan E. bekannt wurde, Walter Lübcke erschossen zu haben, ist nicht nur das Wer, Wie und Warum interessant, sondern auch,
inwieweit sich der Betreffende hat animieren oder anleiten oder motivieren lassen durch Hassbotschaften im Internet, durch Verrohung im Internet, durch anderes.
Fragt sich nicht nur Matthias Mittelberg, Mitglied im Bundestagsinnenausschuss für die CDU. Tatsächlich ist klar, dass neben kriminalistischen Ermittlungen längst auch die Gesellschaft Antworten geben muss. Doch statt klarer Vorstellungen, wie man Hass und Häme begegnen könnte, bislang Entsetzen und Ratlosigkeit. Soll man wirklich Artikel 18 des Grundgesetzes heranziehen, der es ermöglicht, das Grundrecht der Meinungsäußerung aufzuheben, wenn man es gegen die demokratische Grundordnung einsetzt? Aus fast allen Ecken kommt ein klares Nein, weil es doch nicht sein dürfe, Grundrechte zu beschneiden, um die Freiheit zu bewahren. Auch der Bundeskanzlerin kommt das nicht in den Sinn.
Das ist eine Aufgabe des gesamten politischen Spektrums und deshalb sage ich nochmal absolute Ultima Ratio Artikel 18. Er existiert in unserem Grundgesetz, aber unsere politische Arbeit findet heute in ganz anderen Bereichen statt.
Erika Steinbach, die frühere CDU-Abgeordnete, die längst der AfD nahesteht, verlinkte das Video, das den Hass auf den ermordeten Lübcke schürte. Sie erkennt dennoch keinerlei Mitverantwortung, auch nicht, als unter ihrem Posting konkrete Aufrufe zu Gewalt gegen den Kasseler Regierungspräsidenten auftauchten und von ihr nicht gelöscht wurden.
Nein, überhaupt nicht. Also diese Behauptung ist sowas von absurd.
AfD-Chef Meuthen ist ebenso überzeugt, keine Mitverantwortung für die Verrohung in Internet und Gesellschaft zu tragen.
In keiner Weise. Weil wir eine Rechtsstaatpartei sind, weil wir alles, was wir tun, ist ein friedliches, anderes, alternatives Politikangebot zu machen.
Was also tun? Erste Modellversuche, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, laufen vielversprechend an. Eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft hat sich das Motto Verfolgen statt Löschen gegeben, versucht die Urheber des Hasses in sozialen Netzwerken zu ermitteln und stellt sie vor Gericht. Deshalb lässt auch die jüngste Übereinkunft zwischen dem französischen Präsidenten Macron und Facebook-Gründer Zuckerberg aufhorchen. Der Internetmilliardär stimmt erstmals zu, die IP-Adressen, also den Computernamen der Hasser, an die französische Justiz weiterzugeben. Was fehlt, ist massiver politischer Wille, die klare Kante aus Berlin. Konstantin Kuhle von der FDP fordert sie ein.
Es wäre die Aufgabe des Bundesinnenministers, in dieser Woche mit einer klaren Ansage die Bekämpfung des Rechtsextremismus zur Chefsache zu erklären.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Härte gegen Hass und Häme. Das Phänomen Hate Speech.
Hass, Hetze, Drohungen, all das hat der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erfahren in den vergangenen 4 Jahren. Und zwar nicht zuletzt im Internet, in Kommentaren, gerade auch von rechtsextremen Nutzern. Anfang dieses Monats ist Lübcke erschossen worden und der Mann, der dieses Verbrechen gestern gestanden hat, ist der Polizei als Rechtsextremist bekannt. Nun ist eine Diskussion in Gang gekommen über Hassbotschaften im Netz, inwieweit sie den Weg bereiten können für Gewaltverbrechen und wie man dem Hass im Netz entgegentreten könnte. Peter Tauber, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Hessen und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, hat nun vorgeschlagen, sich auf den Artikel 18 des Grundgesetzes zu besinnen. Der besagt, wer die Freiheit der Meinungsäußerung und andere Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt eben diese Grundrechte. Ich habe heute früh mit Peter Tauber Schauber gesprochen und ihn gefragt, wer kämpft denn aus ihrer Sicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und viele dementsprechend unter Artikel 18. Auch schon die Verfasser von Hassbotschaften?
Nein, die nicht. Der Artikel 18 ist in der Tat ja die Ultima Ratio. Das ist das, was uns die Mütter und Väter des Grundgesetzes mitgegeben haben, um auch gegen die gewappnet zu sein, die ganz aktiv und sehr konkret an der Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung arbeiten. Die sind oft den Sicherheitsbehörden durchaus auch bekannt. Also wir sprechen ja im Zusammenhang mit dem Islamismus von Gefährdern und solche Gefährder gibt es auch im Rechtsextremismus, aber das ist eine sehr kleine Zahl, nicht einmal 50 Menschen, die da von den Sicherheitsbehörden beobachtet werden. Und bei denen könnte man in der Tat überlegen, wenn andere Maßnahmen nicht greifen, ob man ihnen einige ihrer Grundrechte natürlich nicht alle aberkennt. Also zum Beispiel, wer sich wiederholt, öffentlich entsprechend äußert, agitiert, ob man dem das Recht der Versammlungsfreiheit beschneidet oder das Recht der Pressefreiheit, wenn jemand einen rechtsextremen Blog betreibt, in dem massiv gehetzt wird. Aber das sind Ausnahmen und Gott sei Dank sind die Hürden sehr hoch. Das Bundesverfassungsgericht müsste entscheiden, wann jemand seine Grundrechte verwirkt. Übrigens haben wir das an vielen anderen Stellen, dass Menschen Grundrechte verlieren. Also die Grundrechte von Soldaten sind eingeschränkt und auch wenn jemand straffällig wird, kann er zum Beispiel per Gerichtsurteil das Wahlrecht einbüßen.
Nun haben Sie von Gefährdern gesprochen und von Äußerungen. Der Rechtsstaat trennt aber in der Regel sehr sorgfältig zwischen Äußerungen und Taten. Tun Sie das nicht, wenn Sie das vorschlagen?
Doch, das tue ich natürlich auch. Und deswegen, wenn wir über die andere Seite sprechen, über das, was wir jeden Tag im Netz sehen, nämlich diese Hassbotschaften, dann muss man natürlich sagen, auch da gibt es Grenzen, die Volksverhetzung, Beleidigungen etc. Aber das ist natürlich noch keine Grundrechtsschwelle, sondern das normale Strafrecht. Und wenn wir darüber reden, was wollen wir uns eigentlich da gefallen lassen, und damit meine ich nicht die Politiker, sondern damit meine ich Bürger, dann haben wir das Strafrecht als ganz normales Instrument, um Hassbotschaften im Netz entgegenzutreten. Und das sollte man künftig tun. Ich finde, es ist besser, wir kriegen mal raus, wer postet da eigentlich was, als wenn es nur gelöscht wird.
Sie sagen, das müssen wir künftig tun. Und viele haben in der Tat den Eindruck, dass das Strafrecht da noch nicht genügend ausgeschöpft wird. Liegt das Problem bei der Justiz, bei den Sicherheitsbehörden, zum Beispiel beim Verfassungsschutz und seinen politischen Dienstvorgesetzten, dass man da an dieses Problem strafrechtlich nicht rankommt?
Man kommt da ja ran. Es ist natürlich nur mühsamer. Wenn Sie auf der Straße oder im normalen Briefwechsel jemand beleidigen würde, wissen Sie im Zweifel, wer das war. Im Internet müssen Sie zunächst einmal feststellen, wer ist das eigentlich? Und leider ist es ja so, dass Facebook, Twitter und andere zunächst einmal versuchen, Hassbotschaften zu löschen. Das ist zwar auch gut, dann sieht man die nicht mehr, aber wir wissen darüber natürlich noch nicht, wer hat da jetzt wen beleidigt. Und mir ist ein Punkt nochmal wichtig. Wissen Sie, Politiker und so, die im öffentlichen Leben stehen, wir streiten. Ich will nicht sagen, wir müssen das aushalten, aber ich sag mal, wir haben uns da anders dran gewöhnt. Schlimmer finde ich, dass ich immer öfter erlebe, dass mir Bürger sagen, ich setze mich nicht mehr ein in so einem Streit. Ich nehme nicht mehr Position für Demokratie und für Liberalität und für Weltoffenheit, weil ich immer sofort attackiert werde, ganz massiv von Rechtsextremen bis hin, dass die mir persönliche Nachrichten schicken und das will ich eigentlich nicht. Also deren Recht auf Teilhabe am demokratischen Streit wird von diesen Rechtsextremen massiv beschnitten und solche Bürger müssen wir auch schützen.
Da kommen Sie aber jetzt von der anderen Seite und ich komme nochmal auf Ihren Vorschlag zurück mit dem Artikel 18 und wollen bestimmte Grundrechte einschränken unter bestimmten Umständen. Dieser Artikel 18 ist ja, das muss man sich vor Augen halten, noch nie angewandt worden. Nicht gegen linke Terroristen, nicht gegen Islamisten und bisher auch nicht gegen Rechtsextremisten. Wahrscheinlich, weil das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ein so hohes Gut ist. Sehen Sie gar keine Gefahr, dass Artikel 18 dann am Ende vielleicht häufiger angewandt wird, als es unserer Demokratie gut täte?
Also der Artikel 18 ist kein Instrument gegen Hate Speech im Netz, sondern er ist die Ultima Ratio, der letzte Schritt.
Aber gegen Gefährder, die möglicherweise noch gar keine greifbaren Taten begangen haben.
Im Zweifel wäre das so. Aber da ist ja die Hürde durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts so hoch und wir haben vorher ja schon eine Eskalationsstufe durch Gesetze, dass ich diese Sorge definitiv nicht habe. Da habe ich großes Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht und Sie haben selber gesagt, bis jetzt gab es diesen Fall nicht. Aber, auch das ist mir wichtig zu betonen, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben ihn eben auch nicht grundlos in unsere Verfassung geschrieben.
Wenn man gesetzlich vorgeht, auf strafrechtliche oder auf verfassungsrechtliche Weise gegen Extremisten, die sich äußern, würde denn dann der Ton in der Auseinandersetzung automatisch friedlicher? Die Leute, die gerne Hassbotschaften absetzen, werden ja nicht plötzlich anders denken als bisher.
Leider nicht, aber erstens geht es darum zu zeigen, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind. Zweitens finde ich, es gibt so diesen Satz, den Mütter ihren Kindern meistens beibringen, sowas tut oder sowas sagt man nicht, dass wir diese Grenze sehr verschoben haben. Und wenn wir nochmal an Walter Lübcke denken, dann bleibe ich dabei, das ist nicht nur eine Meinung von mir, sondern das können Sie, wenn Sie mit Kommunikationswissenschaftlern sprechen, wissenschaftlich hinterlegen. Natürlich gibt es eine Verschiebung und eine Herabsenkung der Schwelle zur Gewaltbereitschaft durch Sprache. Wenn immer wieder so geredet wird, zu diffamieren, zu hetzen, zu beleidigen, zu herabwürdigend, dann sinkt die Hemmschwelle, Gewalt auch anzuwenden, nicht nur in Wort, sondern in der Tat. Und deswegen muss man was tun gegen diese Art der Diskussion.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Härte gegen Hass und Häme. Das Phänomen Hate Speech.
Jemanden direkt ansprechen, ihn beleidigen, vielleicht sogar bedrohen, obwohl man denjenigen noch nie persönlich getroffen hat und dabei noch anonym bleiben. Auch das hat uns die moderne Technik beschert, das Internet und die sozialen Netzwerke. Dort sind längst ganz verschiedene Gruppen unterwegs, die offen Hass verbreiten. Rassisten, Frauenhasser, Antisemiten oder Islamisten. Das Problem ist weltweit so groß geworden, dass sogar die Vereinten Nationen vor kurzem einen Aktionsplan vorgestellt haben gegen diese sogenannte Hate Speech, wie das genannt wird. Bei uns in Deutschland wird gerade im Zusammenhang mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke diskutiert darüber, dass auf Hassbotschaften in der virtuellen Welt auch Taten im echten Leben folgen können. Das ist zumindest ein Verdacht. Ulrich Wagner ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität in Marburg. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Wagner, selbst nach seinem Tod ist Walter Lübcke ja noch im Internet verunglimpft worden. Was sind das für Leute, die auch dann noch alle Hemmungen zu verlieren scheinen?
Das Internet ist ein Medium, indem man sich anonym bewegen kann. Und wir wissen, dass es ein wichtiger Kontrollmechanismus in unserem alltäglichen Verhalten ist, dass wir den Eindruck haben, von anderen beobachtet und bewertet zu werden. Und diese Beobachtungs- und Kontrollprozesse fallen im Netz weg. Und deswegen passieren solche furchtbaren und völlig unverständlichen Dinge.
Wobei Reaktionen im Internet ja durchaus auch möglich sind. Also wenn jemand einen Kommentar schreibt, gibt es ja häufig gleich 10 Reaktionen darauf. Also ein bisschen Kontrolle findet da schon statt.
Aber die Kontrolle ist anonym. Diejenigen, die zunächst mal die Hassbotschaft ins Internet setzen, bleiben anonym und in der Regel auch diejenigen, die darauf antworten.
Sind das eigentlich Leute Ihrer Erfahrung nach, die im normalen Leben sich auch so äußern, so unflätig?
Ich bin mir unsicher darüber, ob es sich um besondere Menschen handelt. Ich finde es viel wichtiger, die Frage zu stellen, was sind genau die Mechanismen, die solche Hassreden, solche Äußerungen im Netz unterstützen. Und dabei müssen wir uns vor Augen halten, das Internet ist ja zwar im Prinzip von der Form her ein offenes Kommunikationsmedium, von der Sache her aber wissen wir, dass in verschiedenen Internetformen immer wieder dieselben Leute miteinander kommunizieren. Das heißt, man bestärkt sich in der jeweiligen Meinung oder man schimpft über diejenigen, die nicht dazugehören. Also ein offener Informationsaustausch findet in den seltensten Fällen statt. Und dieser Mechanismus des gegenseitigen Bestärkens ist einer, der eben auch zur Verschärfung und zum vermehrten Auftreten solcher Hassbotschaften beiträgt. Diejenigen, die solche Hassbotschaften auch nach dem Tod Lübkes ins Netz gesetzt haben, die haben ja nicht Lübke oder diejenigen, die ihm nahestehen, adressiert, sondern das ist eigentlich eine Form der Selbstdarstellung denjenigen gegenüber, die Lübke auch feindselig gegenüberstehen. Das ist eine Kommunikation innerhalb einer Gruppe und nicht gegen die Fremden.
Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, um sich zu wehren gegen solche Hassbotschaften. Man kann entweder mit den Leuten reden oder man kann die Gesetze verschärfen, dass sowas gar nicht mehr im Internet vorkommt. Was halten Sie denn für besser?
Ich denke, beides muss geschehen. Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass das Internet natürlich mit der Möglichkeit, frei Meinungen zu äußern, eine ungeheure Möglichkeit auch des Meinungsaustausches ist. Deswegen muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein mit Einschränkungen der freien Meinungsäußerung im Internet. Wir wissen, in totalitären Staaten wird so etwas versucht. Aber dennoch muss die Strafverfolgung bei Hass-Speeches, vor allen Dingen bei solchen, die nicht nur beschimpfen, nur in Anführungsstriche, sondern die auch tatsächlich zu Taten aufrufen, die also Gewaltandrohungen beinhalten, dem muss die Strafverfolgung natürlich verschärft werden. Aber bei vielen Dingen im Zusammenhang mit Gewalt ist in der Regel Prävention die insgesamt günstigere Variante, solche Gewalttaten oder Aufforderungen zu Gewalt zu verhindern.
Da frage ich mich gerade, wie das in diesem Zusammenhang bei der sogenannten Hate Speech funktionieren soll. Wie kann man denn da Prävention, also Vorsorge betreiben?
In Teilen ist das, was im Internet ausgetauscht wird, auch so etwas wie Verhalten, das Modellen abgeschaut wird. Wenn wir eine öffentliche politische Debatte führen, die außer Kontrolle gerät, die also nicht nur an der Sache scharf argumentiert, das soll sie ja, sondern die auch übergriffig wird und Personen attackiert, und das haben wir zum Teil auch in unserer parlamentarischen Demokratie, dann ist das ein extrem schlechtes Vorbild für Menschen, auch so etwas nachzuahmen. Aber eine noch wichtigere Komponente ist, dass wir noch stärker, als das bislang geschieht, in unseren Bildungs- und Erziehungseinrichtungen die Kompetenz zum Umgang mit dem Internet erhöhen und beispielsweise solche Dinge, wie wir sie gerade besprechen, in noch stärkerem Maße in die schulische Praxis und in die schulische Ausbildung einbeziehen. Also Umgang mit Internet, Formen des Umgangs miteinander im Internet zum Gegenstand von Unterricht zu machen.
Sie haben ja auch schon mal als Reaktion auf diese Hasskultur im Netz eine neue Streitkultur gefordert. Das ist immer so ein schönes Schlagwort. Wie soll denn das gehen?
Wir leben ja in unserer Demokratie tatsächlich von Streit. Manchmal oberflächlich werten wir Streit als immer etwas Schlechtes ab. Wir müssen uns streiten miteinander, aber wir müssen uns streiten um unterschiedliche Positionen. Und wir müssen uns nicht streiten in einer Form, in der wir die andere Seite abwerten. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder stärker in den Vordergrund rücken und Streitkompetenz weiter ausbilden, als das bisher der Fall ist, dass ein Konflikt nicht dadurch gelöst ist, dass ich den anderen abwerte und bös beschimpfe und zu Gewalt gegen andere aufrufe. Also Streit, Konflikt ist nicht das Problem, sondern die Frage, wie wir das tun, wenn wir den Konflikt von der Sachebene auf die Beziehungsebene verschieben.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.